Unsere Themen heute. Wir kümmern uns unter anderem um die Kriminalstatistik in Thüringen, den Umgang mit Cannabis, um die Möglichkeit, vielleicht nie wieder, zumindest für ausgewählte Thüringer, eine Steuererklärung abgeben zu müssen und über die neuen Bürgerräte. Nicht zu vergessen, küren wir natürlich auch noch den Flop und den Top der Woche. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Hallo Elena, hallo Fabian.
Hi Elmar.
Elena, wie sicher fühlst du dich denn so in Thüringen?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein relativ angstfreier Mensch. Also ich habe keine Sorge, quasi abends über die Straßen zu gehen, an den Bahnhöfen zu sein, was man schon öfter gehört hat. Ich kenne aber auch andere Meinung, die sagen, naja, vor allem als Frau, wenn Männergruppen, sagen wir es mal so, da sind, dann fühlt man sich unsicher. Ich fühle mich eigentlich relativ sicher, aber Fabian...
Eigentlich und relativ? Das sind ja gleich zwei Einschränkungen.
Eigentlich und relativ und jetzt fällt mir die undankbare Rolle zu sagen, dass mich das wundert.
Du willst mir sagen, dass ich mich eigentlich unsicherer fühlen müsste?
Ja, will ich tatsächlich sagen, weil ein Blick zumindest auf die Thüringer Zahlen der Kriminalstatistik, die ja in Thüringen schon vor ein paar Wochen vorgestellt wurden und jetzt dann vor wenigen Tagen auch im Bund, eigentlich das Gegenteil nahelegt, dass Frauen sich unsicherer fühlen müssten. Insofern verstehe ich das, was du eben ja gesagt hast, dass dir auch Leute sagen, sie fühlen sich unsicher, kann ich total nachvollziehen.
Ich glaube, dieses eigentlich und relativ, was du vorhin meintest immer, kommt daher geschuldet, weil man als Frau, vor allem auch wenn man jetzt noch jünger als 20 vielleicht oder gerade erwachsen geworden ist, dann bekommt man schon viele Blicke, manchmal ist es unangenehm. Und das ist eine Lebenserfahrung, mit denen Frauen, glaube ich, aber vor allem gelernt haben, einfach umzugehen. Das betrifft so ein Sicherheitsgefühl nicht unmittelbar. Mir ist noch nie was passiert, zum Beispiel.
Ja, wir haben eben so Gewaltzahlen, also Gewaltkriminalität, die in Thüringen stark angestiegen ist. Von knapp 5.200 Fällen reden im vergangenen Jahr, sind das 220 mehr als im Vorjahr. Das sind jetzt viele Zahlen. Aber ich glaube doch, ein paar muss ich noch sagen dazu. Und insbesondere die Sexualdelikte, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Übergriffe sind eben um 43% auf 180 gestiegen. Und da machen wir uns jetzt auch mal nichts vor. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Unsicherheitsgefühl, was der eine oder andere vielleicht auch subjektiv schildert, kommt es daher. Bei Sexualdelikten sind eben meist und in der Regel Frauen die Opfer.
Genau, das stimmt. Ich würde aber auch da nochmal differenzieren wollen, weil die meisten Sexual- und Gewaltdelikte gegenüber Frauen kommen nicht aus der Bubble, oh, ich laufe hier mal irgendwo entlang und werde dann quasi auf der Straße angegangen. Die meisten Sexual- und Gewaltdelikte gegenüber Frauen sind halt eben im Bereich der häuslichen Gewalt angesiedelt.
Aber wir haben in Thüringen, ich erinnere mich da an den Fall in Gera oder auch an andere Fälle, die es gegeben hat in der Vergangenheit. Wir haben eben in Thüringen auch schon das Gegenteil erlebt.
Der Fall in Gera war aber wiederum der Mann, der die Frau, seine Ehefrau in der Straßenbahn angegangen ist.
Aber eben im öffentlichen Raum. Ich wollte es eben einmal auf den öffentlichen Raum gelenkt wissen, dass wir eben diese Fälle auch hatten, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und insofern, du brauchst halt heute, und das wäre mein Teil der Analyse, du brauchst halt heute nicht mehr massenhaft Fälle, um es in einer Breite wahrnehmbar zu haben, in Zeiten von TikTok, Instagram, Facebook, hieß das etwas ältere Medium, glaube ich, verbreitet es sich eben relativ schnell und es nimmt einen Raum in der Wahrnehmung ein, wo dann eben doch dieses subjektive Unsicherheitsgefühl durchaus da sein kann.
Ich glaube aber auch, also auch im nicht öffentlichen Raum, also es ist einfach mal eine Vermutung, dass das ein wenig aus der Schamecke rausgekommen ist, also früher haben Frauen vielleicht gesagt, vielleicht bin ich sogar selber noch ein wenig schuld gewesen, dass er so ausgerastet ist, weil ich rede jetzt einfach Gewalt von Männern an Frauen und ich zeig's mal nicht an. Die Dunkelziffer ist bestimmt immer noch hoch, aber ich glaube, heute sind Frauen selbstbewusster, mutiger und sagen, nein, Das lasse ich mir zu Recht nicht gefallen und
dann nimmst du Georg Meyer die Worte aus dem Mund. Der hat nämlich genau das Gleiche gesagt. Der hat nämlich gesagt, die Frauen sind mutiger geworden. Und da würde
ich musst du vorher nochmal sagen, wer Georg Meyer ist. Der hat in der letzten Bekanntheitsumfrage nur 6% gehabt. Den kennt nicht jeder. Hörer unseres Podcasts werden den kennen mittlerweile, aber sag doch trotzdem nochmal. Vielleicht haben wir neue Zuhörer.
Der Innenminister von Thüringen, Georg Meyer, SPD. Auch SPD.
Da bin ich ausnahmsweise also mal seiner Meinung. Ich habe nämlich irgendwie die Worte von Georg Meyer gar nicht wahrgenommen.
Ich werde auswerten, Herr Kollege.
Ja. Gut, ich besuche jetzt keine Innenministerkonferenzen mehr.
aber du hast auch gesagt, okay, Gewalttaten und Straftaten sind hochgegangen. Gleichzeitig zeigt die Kriminalstatistik auch, dass insgesamt die Straftaten zurückgegangen sind. Kannst du sagen, wie man das einordnen kann?
Naja, das zeigt mir, also wenn man da mal genauer reinguckt, haben wir weniger Eierdiebstähle, hätte ich fast gesagt. Also wir haben eine Zahl, ist ja hier die wir uns aufgeschrieben haben, ist eben die Zahl der Ladendiebstähle, die deutlich zurückgegangen ist, ne? Von 10.200 knapp auf knapp über 9.000. Es taucht dann eben in so einer Statistik auch auf und das sorgt dann eben mit dafür, dass man am Ende im Gesamtbild sagen kann, die Zahl der Fälle Kriminalität ist rückläufig. Aber und deswegen bin ich da nicht sonderlich beruhigt. Die Zahl der schweren Gewaltfälle, die ist eben angestiegen. Und das ist das, wo man auch genau drauf gucken soll und genau drauf gucken muss aus meiner Sicht. Und man kann das gut finden. Ist auch schön, wenn es weniger Ladendiebstähle gibt. Ist weniger Schaden für die Volkswirtschaft und so weiter. Alles wunderbar, prima. Aber ich glaube, wir müssen genau bei diesen Gewaltkriminalitätsfällen auch hinschauen.
Was ich mich nur gefragt habe, ist, wie groß ist der Anteil von der Polizei dabei? Weil du hast einmal gesagt, okay, die Ladendiebstähle gehen zurück. Da ist das gleichzeitig darauf zurückzuführen, dass die Ladenbetreiber quasi besser aufrüsten. Dass sie sagen, okay, wir machen eine Überwachungskamera, wir sorgen für mehr Sicherheit. Ich kenne es auch, wenn ich einkaufen gehe im Laden meines Vertrauens, sind da schon auch Sicherheitskräfte vor den Türen, die halt eben schauen. Das ist ein Grund, weshalb das zurückgegangen sind. Und ein anderer Grund, weshalb diese leichteren oder diese gesamten Straftaten zurückgegangen sind, was mich...
Gehst du immer beim Juwelier einkaufen? Dass da immer Sicherheitskräfte vor der Tür stehen?
Kennst du das nicht? Also, noch nicht gesehen. Man musste
also die Läden, die ich besuche, die haben keine Sicherheitskräfte. Also zumindest keine Lebensmittel.
Mal beim Anger in Erfurt einkaufen gehen.
Ja, das kann ich mir nicht. Naja, wie auch immer.
ein anderer Grund, weshalb diese Straftatbestände auch zurückgegangen sind, liegt nämlich in der Teillegalisierung von Cannabis. Also früher wurden einige Täter quasi gefasst, die Cannabis bei sich geführt haben.
Aber jetzt hast du natürlich am Anfang eine Frage gestellt, die du jetzt nicht beantwortet haben willst, weil du wolltest ja wissen, ob die aufgerüstet
ganz,
haben.
Ganz kurz. Also Cannabis auch zurückgegangen quasi dort. Ist das auch nicht zurückzuführen auf die Polizei? Also man kann jetzt nicht sagen, die Polizei hat jetzt mehr geleistet, hat mehr Aufklärung geleistet, deswegen sind die Straftaten zurückgegangen. Und jetzt komme ich wieder, lang Bogen gefasst, aber ich komme wieder zurück auf meine Frage, die ich an dich stelle. Fabian, also arbeitet die Polizei besser, schlechter, genauso?
Okay, nach dem langen Bogen, also sollten Sie noch bei uns sein, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich weiß es nicht, das sage ich Ihnen, aber ich will mal eine kleine Anekdote erzählen an der Stelle. Zu der Frage, rüsten die Supermärkte etc. auf? Ich glaube ja, dass sie aufrüsten, das, was ich erlebe. Und ich erkenne so Ladendetektive tatsächlich auch, wenn ich da rumlaufe. Jüngst bin ich in dem Ort, wo ich wohne, mal einkaufen gegangen und dann habe ich jemanden gegrüßt und wir haben uns nett unterhalten. Den kannte ich von einer Sicherheitsfirma hier in Thüringen. Und ich sage, na, bist auch einkaufen? Nee, sagt er, ich bin im Dienst. So, wie im Dienst? Du arbeitest doch eigentlich da und da. Nö, ich mache im Nebenberuf noch Ladendetektiv. Also der war da auch unterwegs mit seinem kleinen Einkaufskörbchen. Und es ist mir an der einen oder anderen Stelle schon mal passiert, dass ich da so ein Ladendetektiv über den Weg gelaufen bin, wo ich mir sehr, sehr sicher war, dass es einer ist. Ich glaube schon, dass die ziemlich aufgerüstet haben in den letzten Jahren mit Personal, aber eben auch mit Kameraüberwachung und so weiter. Und so ein Ladendiebstahl ist auch für die Polizei schwer aufzuklären, wenn sie nicht in dem Moment, wo die Packung Eier verschwindet, am Ort des Geschehens ist.
Ich habe also noch nie einen Ladendetektiv kennengelernt.
Echt? Das spricht für den Ladendetektiv, weil man nicht für dich.
Ich stell dich mal vor, wenn wir mal einkaufen gehen.
Also mein Einkaufsverhalten scheint ein anderes zu sein als eures.
So, und jetzt zurück zu Cannabis. Da ist die Polizei nun wirklich nicht schuld, oder? Dass das alles besser geworden ist.
Also ich, meiner Meinung nach, kann man sich da als Innenminister jetzt nicht auf die Schulter klopfen und sagen, okay.
Aber hat er das denn getan?
Hat er nicht gemacht.
Ah, nee. Das ist ja gut.
Auf dieser, und dann sagen, das ist ja alles unser Verdienst. Dem ist nicht so. Es sind einfach die gegebenen Umstände, die dazu geführt haben, dass vor allem die leichten Delikte zurückgegangen sind. Wie beim Thema Cannabis.
Die Drogendelikte haben sich ja innerhalb von 5 Jahren halbiert in Thüringen. Ich das hier richtig lese.
Genau, auch die haben sich halbiert. Dazu anzumerken.
Aber spricht das jetzt dafür, dass es richtig war, Cannabis teilweise zu legalisieren? Weil ich meine, an Cannabis ist man in der Regel nicht unbedingt gestorben, oder? Oder als Einstiegsdroge, wie auch immer. Was sagt der Drogenexperte in dieser Runde dazu?
ja, warum ich hier als Drogenexperte bezeichnet werde, da.
Ja, gut, ihr beiden seid ja auf jeden Fall.
Sich die Hörerinnen und Hörer jetzt selbst ein Bild machen oder eine Meinung bilden. Ich glaube, Cannabis als Einstiegsdroge, das war ja immer der Grund auch für die Legalisierung. Ich fand's okay. Soll jeder selbst entscheiden. Da bin ich, glaube ich, liberaler als an anderen Stellen. So dass ich es auch in Ordnung finde, dass die Polizei damit weniger zu tun hat und dass auch die Gerichte an vielen Stellen weniger belastet sind dadurch. Es gibt aber auch, und diese Meinung kann ich durchaus nachvollziehen, die gegenteilige Meinung, die dann eben sagen, Cannabis ist eben eine Einstiegsdroge und ist der Weg in die Abhängigkeit und in den Umstieg auf andere, härtere Drogen.
Aber worauf ich es nur hinaus wollte, ist, dass eben die Drogentoten, ne? Dabei waren wir doch, ne? Dass die zurückgegangen sind.
Naja, die meisten Drogentoten sterben jetzt ja nicht an Cannabis.
Ja, meine ich ja.
Genau.
Ja.
Also die Drogendelikte an sich abgenommen, was auch auf die Teillegalisierung zurückgegangen ist, aber schwere Drogen quasi haben zugenommen. Koks,
schwere Drogen.
Ja, aber wenn man dann eben die Argumentation verfolgt, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist, um dann am Ende bei Koks zu landen und dann am Ende tot zu sein, dann kann ich die verstehen, die sagen, Teillegalisierung lehnen wir ab. Ich sehe es wie gesagt anders. Aber ich glaube, so war die Argumentation.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man, wenn man kiffen will, sich jetzt nicht davon abhält, ob das jetzt legalisiert oder nicht legalisiert ist, sondern das ist ja auch das Ansinnen der Clubbetreiber, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, dass man einfach sagt, okay, man holt das aus der Kriminalität raus, macht das legal, schaut auch, dass da jetzt nicht allzu viel Zeug runtergemischt ist und kann da einfach sicherer kiffen. Das ist ja die Argumentation, die auch nachher dafür gesprochen hat, dass man Cannabis-Teile legalisiert. Was interessant war auch bei der Statistik, ist, dass die politisch motivierten Straftätern bei Kindern und Jugendlichen nach oben geschnellt ist. Fabian, hast du da eine Idee, woran das liegen könnte?
Tja, ich habe mir hier in Klammern eine Notiz gemacht auf dieser Karte, die vorher, die ich nämlich vergessen hatte, und habe mir hintergeschrieben TikTok-Generation. Also die Anzahl der politisch motivierten Straftaten, die von Kindern unter 14 Jahren begangen wurden, das muss man, glaube ich, nochmal deutlich machen, lag bei 130, ja, und ist damit deutlich, wie du richtigerweise sagst, nach oben gegangen. Und ich habe mir dahinter geschrieben TikTok-Generation. Warum habe ich das getan? Weil eben gerade im Bereich TikTok, Instagram, diese Kinder und Jugendlichen, Kinder sind es ja eigentlich noch, sehr schnell mit extremistischen Ideologien, und da blinke ich jetzt weder rechts noch links noch religiös, in Kontakt kommen. Und das auch relativ einfach. Und ehrlicherweise, diese Zahl, die wir jetzt hier sehen, ist für den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt aus meiner Sicht eine klare Bestätigung für seinen Weg, dass er sagt,
also spricht dafür,
man Social Media Zugang bis 16 beschränken. Ja? Also das kann man gut als Begründung anführen und sagen, Vogt hat an der Stelle den richtigen Riecher gehabt.
Wenn deine TikTok-Generationsthese stimmt.
Wenn meine TikTok-Generationsthese stimmt, die ich aber an der Stelle auch vehement vertrete und sage, das, glaube ich, ist eine Begründung dafür. Vielleicht ist es auch nur ein Teil.
Du hast gerade gesagt, du willst weder links noch rechts blinken. Ich glaube, du hättest rechts blinken können, denn Großteil oder quasi 29 von denen, die ermittelt wurden, hatten oder wies wiesen die Ermittler in dem rechten Spektrum.
Das ist übrigens ja genau der Grund, warum ich nicht rechts geblinkt habe, weil es eben nur 29 von 130 sind.
Genau, der Großteil, kann man sagen, ist nicht zuordbar.
Genau.
Und nur in zwei Fällen quasi gab's eine linke oder eine extremistische.
Aber warum
linke,
hätte ich jetzt rechts blinken sollen?
Weil der größte Teil, der zuordbar ist, zuordnenbar ist, schon halt eben der rechten Ideologie entspringt.
Okay. Aber
deutlich, also nicht ansatzweise die Hälfte oder noch niemals ein Drittel von den konkreten Fällen natürlich, ne? Deswegen kann ich
Würdest du mir zustimmen, dass die Mehrzahl der registrierten Fälle nicht zuzuordnen
da
ist?
Da würde ich dir zustimmen.
Genau, das ist dann nämlich meine Begründung, weil ich ehrlicherweise mich nicht darauf einlasse, diese gummihaften Kategorisierungen, die diese polizeiliche Kriminalstatistik seit Jahren und Jahrzehnten und seit Aberjahrzehnten, und jetzt neige ich dazu, mich aufzuregen, vor sich herträgt, dass ich mich da auf dieses Sonstige jetzt zurückziehe und dann sage, okay, das muss dann aber rechts sein, weil die Polizei das da zwar eingeordnet hat, aber eigentlich war es rechts. Also entweder sie ordnen es klar ein, dann bin ich auch gerne bereit, das so zu analysieren. Und sonst ist es eben das so, wie ich es gesagt habe, aber das ist ja nur meine Meinung, ne? Die muss ja niemand teilen.
Gleichzeitig.
Aber ich finde trotzdem diese statistische Sonstige, ich finde das einfach zu gummimäßig, das kann man gar nicht machen.
Gleichzeitig hat ja Justizministerin Meißner auch einen Vorstoß gewagt, in dem sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt, dass Schülerinnen und Schüler, die quasi Schmierereien, politisch motivierte Schmierereien wie Hakenkreuze und Co., wenn die Schüler das machen, dass die dann auch härter bestraft werden können. Also das würde ja wieder in diese Kerbe schlagen.
Ja, das überhaupt erstmal ein Straftatbestand ist, ne? Wir haben das schon mal einmal kurz angesprochen, glaube ich, in einer der älteren Folgen. Bisher ist ja 86a Verstöße, darum geht's ja. Schmierereien, Kennzeichen verfassungswidriger Organisation. Jetzt habe ich genuschelt. Verfassungsfeindliche Organisation, so kriege ich es besser hin. Müssen wir aber auch nicht rausschneiden, ist live. War der bisher in der Schule, im schulischen Raum, konntest du dir ja gar nicht ahnden, weil die Schule eben kein öffentlicher Raum ist. Ja. Deswegen, ja, das zahlt da drauf mit ein. Natürlich. Aber was sagt uns denn das jetzt, diese politische Kriminalität in Thüringen? Die ist ja, ich suche gerade die Zahlen, die ist ja auch insgesamt wieder ein Stück nach oben gegangen. Ne?
Die ist insgesamt wieder ein Stück nach oben gegangen.
Im Bereich rechts stieg die Zahl der Verdächtigen zwischen 21 und 24 von 7 auf 24. Da kann man natürlich sagen, niedriges Niveau, aber natürlich galoppierender Anstieg.
Wenn es so weitergeht, dann befassen wir uns da nächstes Jahr wieder, wenn die Statistik vorgestellt wird, und wahrscheinlich noch eher damit. Aber
außer wenn Mario Vogt Social Media verbietet wird.
Jetzt bist du doch eingeschwenkt auf meine These. Ist doch prima. Dann bin ich doch dabei. Aber ich sag mal, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger werden, weil wir uns außerhalb von Wahlen befinden in Thüringen. Ich meine jetzt nicht die Bürgermeisterwahl im Amt Kreuzburg am Wochenende, die da stattfindet. Das ist ja nur eine kommunale Wahl, eine einzelne.
Aber jetzt muss man natürlich sagen, wird Mario Vogt dieses Social-Media-Verbot natürlich nicht in Thüringen durchsetzen können. Und so gesehen befinden wir uns mitten in Wahlen, ne, weil es ja ein deutschlandweites Verbot geben wird. Also eure Einschätzung, wann wird denn dieses Verbot kommen? Noch in diesem Jahr ein Vorstoß dazu, ein konkreter, und vor allen Dingen vor den Wahlen im September oder danach?
Wenn dann eher danach. Ich glaube, die Bundesregierung hat zurzeit viele andere Probleme. Aber das ist nur meine Diagnose.
Ich habe dich ja letzte Woche schon gefragt, ob du hin und wieder mal an Spritpreistafeln vorbeifährst. Insofern teile ich jetzt die Einschätzung, dass die Bundesregierung gerade andere Probleme hat als dieses Thema.
Hat sie Glück gehabt.
Fände es aber hochspannend, wenn zum Beispiel der CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, wie heißt er noch gleich? Schulze, Sven Schulze. Rainer Haseloff hätte ich noch gewusst, aber wo er im September gewählt wird. Wenn es eben hochspannend, wenn der jetzt plötzlich auch noch auf die Linie von Vogt einschwenken würde und man dann in Sachsen-Anhalt mal die Leute fragen würde, wie die das finden. Das haben wir ja hier in Thüringen mal gemacht. Über Insa, da waren es, glaube ich, 70% Zustimmung für dieses.
Die Mehrheit der Deutschen ist dafür.
Für diesen Weg, ne?
Genau.
Also insofern bin ich gespannt, aber glaube auch, dass es erst uns Anfang nächsten Jahres vielleicht ereilen wird.
Weil wir ja noch 1, 2, 3
Themen da auch gerade
mehr haben, sollten wir eventuell mit Blick auf die Uhr
weitergehen.
Uns nochmal der Drogenproblematik zu.
Und zwar habe ich euch ein Thema mitgebracht, über das ich ganz gerne mit euch reden wollen würde. Es geht wieder um Cannabis. Thüringer Cannabis-Clubbetreiber haben sich nämlich beschwert über das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Die haben gesagt, mein Gott, das, was die da machen, das ist Amtsmissbrauch und Rechtsbeugung. Und wer weiß, das wäre zuständig für das T3LR?
Markus Malsch.
Staatssekretär Markus Malsch, hätte ich jetzt gesagt.
Markus Malsch.
CDU.
CDU ist dafür zuständig. Und also ich habe mich mit denen getroffen letzte Woche und mit den Clubbetreibern. Und die haben gesagt, seit Beginn der Teillegalisierung habe es eigentlich schon Probleme gegeben. Die seien unfreundlich behandelt worden, seien lächerlich gemacht worden. Man habe ihnen nicht zugetraut, dass man gute Anträge schreibt. Und dann haben sie so erzählt, dass auch sehr dilettantisch vorgegangen worden seien, bei immer wenn Probenentnahmen, also die müssen ja dann quasi beprobt werden und geschaut werden, ob alles den richtigen Weg geht. Und dann seien sie das Amt mit einer Waage von Amazon bekommen und einem Plastikbeutel. Und
das fand ich auch sehr interessant, dass sie gleich diesen amerikanischen Multikonzern mit ins Spiel gebracht haben. Also die haben sie sehr genau hingeschaut.
Genau. Und haben dann 400 Gramm Cannabis mitgenommen im Wert von 2000 Euro anstelle und 20 Gramm hätten gereicht. So, das
nennt man, glaube ich, Eigenbedarf. Obwohl.
Der Großteil wird dann wird dann vernichtet einfach.
Ah.
Genau.
Danke für diese Richtigstellung.
Das werden die Beamten nicht auf sich sitzen lassen wollen. Dann haben die Clubbetreiber sich auch beschwert. Man muss dazu sagen, dass T3LR weist alle diese Vorwürfe zurück. Die Clubbetreiber haben sich auch beschwert, dass das Amt alle Daten von diesen, von den Mitgliedern.
Aber ich beschwere mich jetzt erstmal zwischen. Nein, jetzt beschwere ich mich. Du hast ja schon zweimal T3LR gesagt, ohne jemals zu sagen, was das T3LR eigentlich ist.
Ich habe doch am Anfang gesagt, das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlicher Raum.
Ach ja, hast du das gesagt?
Ja. Und dann habe ich euch gefragt, wer da der Staatssekretär ist, und dann habt ihr gesagt, Markus Malsch.
Der ist ja nicht der Staatssekretär im Thüringer Landesamt.
Aber wer dafür zuständig ist. Genau.
Das war eigentlich jetzt dein Einsatz, ne? Einsatz, Sekundenschlaf. Wäre jetzt bei mir wieder notwendig gewesen. Vielleicht hast du es wirklich gesagt. Ich meine, ich hätte Wirtschaftsministerium oder Landwirtschaftsministerium gehört.
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum.
Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben.
T3LR.
Was sagen die zu der Kritik?
Die haben die Kritik zurückgewiesen.
Das wundert mich nicht.
Die haben das mit Entsetzen quasi von sich gewiesen und gesagt, hey, das stimmt so nicht. Man hat so eine gewisse Menge mitgenommen. Das habe man aber auch gedurft. Es ist nämlich nicht klar geregelt, wie viel Gramm man für diese Beprobung mitnehmen dürfe. Genau, dann gab es noch Kritik an den Datenschutz. Da haben die Clubbetreiber gesagt, die wollen eigentlich alle Mitgliederlisten haben, alle einen Voll- und Klarnamen, alle Adressen haben von den Mitgliedern. Und das hat das Amt auch zugegeben, hat gesagt, ja, das haben wollen, aber wir haben prüfen wollen, ob es quasi doppelt oder mehr Mitgliedschaften bestehen. Aber man hat sich mittlerweile geeinigt. Und jetzt gibt's den neuesten Ärger und deswegen erzähle ich euch das alles. Jetzt soll nämlich jede Charge, also jedes, alles, was rausgegeben wird an Cannabis, auf zahlreiche Parameter geprüft werden. Also es soll quasi die Angaben, was erlaubt ist bei Cannabis, also da werden ganz, ganz viele Sachen durchgeprüft und die seien jetzt so verschärft worden, dass die quasi kaum einhaltbar sind und einem medizinischen Cannabis gleichkomme. Und die Clubbetreiber sagen, das ist sehr willkürlich gemacht, das dürfe das Amt nicht, das ist im Gesetz auch nicht so vorgesehen. Und hier sagt das T3LR, sagt ja auch, hey, wir sind um eine Lösung bemüht. Wir haben das gesagt, um halt eben Gesundheitsschutz voranzustellen und nicht, weil wir böse sind.
Und
Markus Malsch soll gesagt haben, bei einem Treffen mit diesen beiden Männern, da hat er aber auch gesagt, das weiß er von sich, nochmal hier ganz klar und deutlich gesagt, die Cannabis-Club-Betreiber sollen doch eigentlich nicht da sein, die sollen wieder geschlossen werden. Und das fand ich dann schon tatsächlich relativ ein Vorgehen.
Jo, also die Clubs sollen geschlossen werden.
Mhm.
Das ist ja CDU-Position auch bundesweit, dass man das Ganze, diese Teillegalisierung wieder rückabwickelt und Markus Malsch der ja zu den doch rechtzeitig lebenszeitverbeamteten Staatssekretären gehört in dieser Landesregierung, den würde ich jetzt schon mal als einen der konservativen CDU-Knochen hier in Thüringen einordnen. Widersprecht mir da gerne, wenn ihr das ja, anders seht. Insofern,
Knochen würde ich jetzt nicht sagen, aber konservativ auf jeden Fall.
Ja, Entschuldigung. Nein, ich bitte nicht um Entschuldigung. Ich bleibe dabei, einer der konservativen CDU-Knochen hier im Land. Und insofern wundert mich das nicht, dass er da alle Hebel in Bewegung setzt, um möglicherweise das zu torpedieren, was ja eigentlich legal sein sollte.
War von einer von euch denn schon mal in einem Cannabis-Club?
Na, ich habe die Betreiber jetzt besucht.
Und ich war ja, dort. So? Wie nee, war es so?
Ansonsten war ich noch nicht dort.
Ich habe mir nur Bilder von einer zerstörten Ernte angeguckt.
Die dürfen noch keine Werbung machen übrigens. Also da ist von außen quasi nicht zu sehen, dass da ein Cannabis-Club
da ist. Spannender ist ja für mich die Frage, können die ihre Umsätze eigentlich von der Steuer absetzen? Und damit habe ich quasi den Übergang also zum nächsten Thema gemacht.
Besser konnte man es ja kaum machen. Das ist ja einmalig, Fabian. Ja, 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 ja. Experte mittlerweile geworden für gute Übergänge.
Und schaut das Finanzamt dann genauso kritisch auf Cannabis-Clubs, wie es das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum macht? Warum frage ich das? Weil demnächst wir alle keine Steuererklärung mehr machen müssen, sondern das Amt das für uns macht, Elmar. Stimmt's?
Man könnte auch sagen, das Thüringer Finanzministerium hat mindestens einen Vogel, sogar zwei, Wortspiel, weil Amsel ist das Zauberwort, hinter dem sich der Satz verbirgt, das Amt macht jetzt ihre Steuererklärung. Das bedeutet also für den Thüringer, allerdings nur für ausgewählte Thüringer. Und warum nennt man das Amsel? Weil, wisst ihr es?
Nee, aber Amsel kommt? Ich habe mir jetzt gefragt, und vielleicht du dich auch, Elena, das Amt macht ihre Steuererklärung, in Amsel kommt doch gar kein I vor.
Ja, weil das Wort kommt von Amtsveranlagung. So sind Beamte, also die haben ja besonders schöne Wörter. Und Amtsveranlagung wollten sie dann doch nicht. Hm?
Aber finde ich gut, neben Elster gibt es auch jetzt die Amsel.
Genau, deswegen, ne? Da ist also ganz schön was im Käfig los. Und am Ende wird wahrscheinlich nur die Elster überleben. Warum? Elster sind ja Nesträuber und Amsel Singvögel und ja, doch,
jetzt bist du
so
sehr weit abgekommen.
Und ich dachte, weil der Wolf oder die Wolf, je nachdem, keine Elster.
Ach so, das könnte auch sein.
Keine
aber kommen wir nochmal ganz, Elfern. Ja, aber also das Ornithologische war auf jeden Fall schon mal richtig, das andere weiß ich jetzt nicht genau. Aber Amsel deshalb, weil, also ausgewählte Thüringer, bei denen es nicht ganz so kompliziert ist. Da werden schon vorliegende Daten einfach genommen, also vom Arbeitgeber beispielsweise oder eben, sagen wir mal, von Versicherungen. Und dann macht das Amt sozusagen einen Vorschlag, schickt dir etwas und sagt, guck mal, kannst du damit leben? Und dann musst du natürlich ordentlich draufschauen, damit es nicht falsch läuft, weil am Ende, wenn du jetzt sagst, damit kann ich leben, weil irgendwelche Sachen haben die gar nicht erkannt, dann, glaube ich, wäre es natürlich auch dennoch Steuerhinterziehung. Was sie nicht machen wollen, sie wollen damit nicht also in Konkurrenz zu Steuerberatern treten. Das heißt also, jemand, der vorher seine Steuererklärung von einem Steuerberater hat machen lassen, zumindest in dem vergangenen Jahr, bei dem sagen sie alles klar, dem schicken sie gar nichts erst, weil da haben sie gesehen, der hat ja einen Steuerberater. Mhm. Man müsste also erstmal sozusagen ein Jahr aussetzen, bevor man überhaupt, wenn man selber in diesen Zirkel dieser Menschen kommt, daran teilnehmen könnte.
Wenn das dann jetzt dann kommt, ist das dann der Tod für alle Steuerberater?
Nein, ja gerade nicht.
Also, aber wie viele Leute betrifft das? Wie viele Leute werden da jetzt ausgewählt? Haben die das gesagt?
In Thüringen sind es aktuell ausgewählt. In den Finanzämtern von Erfurt und Ilmenau fängt das erstmal an. Also es ist ein Pilotprojekt. Sind es ungefähr 6.000. Und man geht davon aus, dass es irgendwie 10% aller Steuerpflichtigen, die es betreffen könnte, sein könnten, die man dann heranziehen könnte. Und das wären dann offensichtlich ungefähr 42.000, die eventuell dafür in Betracht kämen.
Ja, klingt doch gut.
Ab wann würde sich das lohnen? Würde man also quasi das Pilotprojekt fortsetzen? Ab wie vielen Leuten, die dann daran teilnehmen? Weil man kann natürlich sagen, ich möchte das nicht. Also man bekommt jetzt diesen Bescheid geschickt, also der noch kein Bescheid ist, sondern so ein Vorentscheid oder wie auch immer das heißt. Also ihr wird es wahrscheinlich auch wieder ein Wort geben.
Das ist ein Bescheid und dann hast du 4 Wochen Zeit, Widerspruch
zu legen. Nee, das heißt irgendwie anders. Vorveranlagung oder so. Wahrscheinlich heißt es irgendwie Drossel.
Drossel ist gut.
Und dann kannst du auch sagen, nein, ich will das nicht. Ich möchte meine Steuern weiterhin selber machen. Und dann lehnst du ab, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen. Aber wenn du daran teilnimmst, dann hast du eine bestimmte Zeit, um dich zu melden, und dann kriegst du eben diesen.
Ja, genau. Und wenn du das dann akzeptierst, dann musst du weniger Zeit aufwenden, um deine eigene Steuererklärung zu machen. Mhm. Und hast zum Beispiel mehr Zeit, um bei den Bürgerräten in diesem Land teilzunehmen.
Ich bin begeistert. Warum bin ich begeistert? Genau, Bürgerräte sind das letzte Thema des heutigen Podcasts. Und die Bürgerräte, okay, was hat sich die Landesregierung dabei gedacht, beziehungsweise vor allen Dingen das BSW hat ja für die Bürgerräte gekämpft. Also jetzt werden sie irgendwie an den Start gehen. Heute, wir zeichnen am Dienstag auf, beginnt der erste Bürgerrat in Thüringen, in Erfurt. Genau. Und dann ist er am Mittwoch in Ebeleben und dann am Donnerstag und Freitag in Eisenach und dann in Gera.
So ist das.
Und was machen diese Bürgerräte?
Ja, da geht es einfach um Bürgerbeteiligung. Also, dass Bürger Vorschläge machen können am Ende, was die Landesregierung auch noch auf ihre Agenda setzen soll. Welche Themen vernachlässigt sie vielleicht? Welche Themen sollte man aufgreifen, um daraus vielleicht eine Bundesratsinitiative zu machen oder vielleicht einen Gesetzentwurf? Allerdings, bis es soweit ist, ist es ein weiter Weg. Die Bürgerräte, die bestehen jeweils aus 50 Bürgern. Insgesamt wurden, glaube ich, 10.000 angeschrieben. 600 haben sich dann ungefähr zurückgemeldet und 200 wurden dann ausgewählt, zufällig, also jeweils 50 in den einzelnen Regionen. Und die machen dann diese Vorschläge, dann gibt es erstmal so einen Zwischenbericht und irgendwann, ich glaube im Herbst 2027, soll es dann einen Abschlussbericht geben und der wird dann der Landesregierung wieder zugeleitet und dann geht erstmal dieses eigentliche Verfahren los. Auf was für Themen haben sich denn die Bürger beispielsweise mehrheitlich verständigt und welche Handhabe hat denn die Landesregierung, da irgendwas überhaupt umzusetzen, weil im Land an sich, zum einen hat man ja direktdemokratische Hürden, ne? Also da gibt es Bürgerentscheid und all so etwas. Und zum anderen hat das letzte Wort natürlich bei Gesetzgebung immer noch das Parlament.
Aber, was man glaube ich sagen muss, die Beteiligung, die es jetzt im Vorfeld dann gab mit Leuten, die sich da beworben haben, die zeigt ja schon, dass dieses Thema ganz gleich, was am Ende vielleicht daraus auch umgesetzt werden kann, weil du richtigerweise sagst, letzte Wort hat das Parlament, dass das schon irgendwie einen Nerv der Thüringer zutreffend scheint, in irgendeiner Form, wäre jetzt meine Analyse oder meine Beobachtung. Insofern scheint das erstmal ein guter Start zu sein.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz dazu gesagt, das ist auch noch, man hat also noch darauf geachtet, dass das einigermaßen repräsentativ oder dass es repräsentativ ist. Also man hat gesehen, dass es sind etwas mehr, 50,06% oder 6% sind männlich, also es sind weiblich, also sind etwas mehr Frauen, also es bildet eben die Thüringer Bevölkerung auch ab. Es sind ältere und junge und Mittelalte dabei. Mhm. Aber ich finde, wenn man 10.000 anschreibt und es melden sich dann hinterher, glaube ich, eben diese, was waren 600 zurück und davon werden dann eben 200 ausgelost, dann ist die Resonanz, wenn wir bedenken, dass wir ungefähr 2 Millionen Thüringer haben, es geht so, oder?
Würde ich auch sagen. Also Resonanz hätte größer sein können. Beteiligung ist aber auch ein bisschen anstrengend immer und das sehen wir auch.
Das ist ein Punkt und eingedenk der Tatsache, dass man ja gar nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt, könnten ja auch alle irgendwie auf die Idee kommen, es ist verschwendete Lebenszeit, weil am Ende sowieso nichts bei rauskommt. Mhm. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ihr hättet euch deutlich mehr gewünscht. Ich nicht. Ich bin damit zufrieden.
Also ich hätte mir mehr gewünscht, aber ich bin auch damit zufrieden, dass es jetzt Bürgerräte überhaupt gibt, weil Bürgerbeteiligung finde ich immer gut. Und damit du jetzt nicht der Überleitungskönig des heutigen Podcasts willst, will ich nochmal sagen, wer könnte denn dann aus eurer Sicht zum Beispiel die Top der Woche sein?
Ich muss sagen, Fabian hat das mit den Übergängen ein bisschen besser hinbekommen.
So.
So. Das ist so viel zu mir. Fabian, wer ist der Top der Woche?
Wir haben sie, glaube ich, schon mal erwähnt oder nur indirekt erwähnt. Top der Woche, die stellvertretende Ministerpräsidentin, Thüringer Finanzministerin und BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf. Einfach deshalb, weil das BSW sehr lange und sehr intensiv für diese Bürgerräte geworben und gekämpft hat, obwohl der frühere Thüringer Justizminister Dirk Adams von den Grünen, die ja jetzt nicht mehr im Landtag sind, bei Corona auch das Thema Bürgerräte schon mal auf die Agenda gesetzt hatte. Hat aber Wolf sehr intensiv für die Bürgerräte gekämpft und ihr BSW auch. Und deswegen aus meiner Sicht die Top der Woche einfach auch deshalb, damit die CDU jetzt nicht mit Mario Vogt und Stefan Kruner in der Staatskanzlei sich für dieses Thema abfeiern kann und sagen kann, dass sie es schon immer gewollt haben. Nee, das war dann schon doch das BSW und dafür stellvertretend eben Katja Wolf als aus meiner Sicht die Top der Woche. Ich vernehme keinen Widerspruch. Insofern können wir uns darauf einigen, glaube ich.
In Ordnung.
Ja, finde ich gut.
Wir müssen noch über den Flop der Woche reden. Es ist ein Mann. Insofern haben wir da auch eine Ausgewogenheit hergestellt.
Qualität hergestellt, genau.
Und ich habe ihn ja vorhin schon mal als konservativen Knochen bezeichnet. Und wie würdest du ihn nennen, Elena?
Als der auf die Bremse tritt, würde ich sagen. Genau, unser Flop der Woche ist Staatssekretär Markus Malsch wegen den ganzen Beschwerden der Cannabis-Club-Betreiber, die gesagt haben, so geht's aber nicht. Wir wollen auch unser zum Teil Ehrenamt, das wir hier machen, auch ausführen können und nicht vom Amt quasi immer gegängelt werden.
Ich kann damit leben, kannst du damit leben, Elmar?
Auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, Herr Malsch kann auch damit leben.
Der wird es sportlich nehmen, vermute ich.
Oder wie du nennst, KK Malsch.
KK Malsch, genau. Ich danke euch, das hat Spaß gemacht.
Ich sage jetzt erstmal für 4 Wochen Tschüss und wünsche euch eine schöne Zeit ohne mich.
Erhol dich gut von uns, schönen Urlaub.
Bis dann.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.